Wir wollen über das Thema sprechen, sieben Grundsteine für eine glückliche Ehe. Und dazu möchte ich zu Beginn aus dieser großen Zeitung etwas vorlesen. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich ein Hamburger Abendblatt erworben. Das gibt's vielleicht auch hier in Mannheim, aber ich war letzte Woche mal im Norden unterwegs, in Soltau, in der Lüneburger Heide. Da habe ich das erworben. Und siehe da, was stand auf der letzten Seite am vergangenen Freitag unter der Überschrift Vorbeugung gegen Totalschaden. Kirche bietet Ehe-TÜV. Und dann ist hier zu lesen eine dpa-Meldung. Verlernen die Deutschen die Ehe? Immer seltener treten Paare vor den Altar. Immer häufiger lassen sich Menschen scheiden. Der Trend geht zum Single-Haushalt mit oder ohne Kind. Die katholische Kirche bietet deshalb einen Ehe-TÜV an. Zum Autofahren braucht man einen Führerschein, für die Partnerschaft nicht. Wohl auch deshalb gibt es in Ehen so häufig Totalschaden, vermutet Maria Schneiders, Vorsitzende des Bundesverbandes katholischer Ehe- und Familienberater. Deshalb gibt es nicht nur Vorbereitungskurse, sondern jetzt auch Nachsorgeangebote nach dem Ja-Wort. Jede dritte Ehe wird in Deutschland wieder geschieden. Eine regelmäßige Bestandsaufnahme der Paarprobleme könnte das verhindern. Vorbeugung gegen Totalschaden. Kirche bietet Ehe-TÜV. Also, wir sehen, auch da macht man sich Gedanken, so etwas zu verhindern. Und ich glaube, dass in diesem kleinen Artikel eigentlich der Nagel auf den Kopf getroffen ist. Wenn wir mal überlegen, in unserem Leben, in unserem Land, in unserer Gesellschaft, bereiten wir uns auf alle Dinge sehr, sehr gründlich vor, wie wir Deutschen sind. Wir bereiten uns Jahre, mehr als ein Jahrzehnt, auf die Berufsausbildung vor. Wir absolvieren eine lange Schulausbildung. Es gibt Berufsausbildungen, die auch 5, 6, 8 Jahre dauern. Wie ich mal hörte, hat sich eine Frau 11 Jahre auf den Führerschein vorbereitet. Manche schaffen es aber auch schneller. Und warum bereiten wir uns nicht auf die Ehe vor? Gibt es in der Volkshochschule Kurse über Ehe? Wohl kaum. Alles Mögliche wird angeboten. Aber wo gibt es im säkularen Bereich Vorbereitung für die Ehe? Gibt es in den Kirchen, gibt es in den sonstigen gesellschaftlichen Gruppen, in Vereinen Vorbereitung auf die Ehe? Mir ist nichts bekannt. Vielleicht mag es das hier oder da geben, aber wenn, dann wohl doch ganz, ganz selten. Und ich glaube, da ist einer der Gründe, der Hauptgründe, warum so viele Ehen Schiffbruch erleiden. Wenn wir uns vor Augen halten, dass sich in den letzten 25 Jahren die Eheschließungen halbiert und die Scheidungsrate verdoppelt hat, dann spricht das unwahrscheinliche Bände. George Bernard Shaw hat gesagt, nicht das, was auf der Folie steht, sondern einen anderen Satz: Die moderne Ehe ist wie eine belagerte Festung. Die draußen sind, wollen hinein, und die drin sind, wollen hinaus. Eine belagerte Festung. Und deswegen sollte man sich das nochmal gut überlegen mit dem Ja-Wort. Aber wenn es gefallen ist, dann muss man dabei bleiben. Dann sollte man dabei bleiben. Wir wollen jetzt aber heute Abend nicht darüber nachdenken, wie kriegen wir jetzt möglichst die Scheidung vom Tisch oder so. Wir wollen viel, viel früher anfangen. Wir wollen nachdenken über sieben Grundsteine für eine glückliche Ehe. Und es gibt im Neuen Testament einen klassischen Abschnitt, einen sehr zentralen Abschnitt, wo wir diese Grundsteine finden, nämlich im Epheserbrief schreibt der Apostel Paulus von Vers 21 bis 33 in Kapitel 5. Epheser 5, 21 bis 33. Dieser Abschnitt, den ich jetzt vorlese, ist fast 2000 Jahre alt. aber ich glaube, dass er so aktuell ist wie am Tag, als er geschrieben wurde. Epheser 5 von Vers 21 ab. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi, die Frauen den eigenen Männern als dem Herrn, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist, er als des Leibes Heiland. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst, denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es, wie auch der Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Jedenfalls auch ihr, jeder von euch, liebe seine Frau so wie sich selbst, die Frau aber, dass sie Ehrfurcht vor dem Mann habe. Soweit dieser Abschnitt aus Epheser 5. Sieben Grundsteine für eine glückliche Ehe. Erster Grundstein. Verlassen. Vers 31. Deswegen wird ein Mann, nicht seine Frau, sondern Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Damit beginnt's. Schon lange vor der Hochzeit muss die Weiche gestellt werden, ein Mann wird Vater und Mutter verlassen. Das ist für meine Begriffe eine der wichtigsten Voraussetzungen für eine glückliche Ehe. Das Elternhaus muss wirklich verlassen werden. Besonders aber die Mutter muss verlassen werden. Ich kenne ein Beispiel, wo der Sohn eines Tages heiratete, auch eine separate Wohnung bezog mit seiner jungen Frau, aber dann ging er doch jeden Mittag bei seiner Mutter zum Mittagessen. Sie wohnten in der gleichen Stadt und die Mutter kochte halt so gut. Das konnte seine Frau nicht, ja, genau so kochen wie die Mutter. Und dann ging er jeden Mittag zur Mutti seine Lieblingsspeisen einnehmen. Jahrelang kriselte die Ehe, bis die Frau eines Tages auf den Tisch geklopft hat und den Mann in die Entscheidung gestellt hat, deine Mutter oder ich. Und das war heilsam. Daraufhin zog sich die junge Familie eine Zeit lang ganz von der Mutter zurück. Das war sehr hart für diese Frau. Ich kannte sie gut. Sie lebt noch hier in Baden. Und das war sehr, sehr schwer für sie. Da erst fand dieses wirklich wichtige, gute Verlassen statt. Das hätte vor der Heirat sein sollen oder im Prozess der Heirat und im darauffolgenden. Aber dort war es mit Zeitverzug um einige Jahre. Aber es war gut, dass es dann noch kam und es war heilsam. Und heute kann sich die Familie wieder sehen lassen und sie können sich wieder besuchen bei der Oma. Auf der anderen Seite ist es aber auch ein Wort an uns Eltern, vor allen Dingen an die Mütter unter uns. Wir müssen unsere Kinder loslassen. Vor allem die Mütter müssen ihre Söhne loslassen. Es gibt ja im Leben einer Frau ein vielfaches Abnabeln der Kinder. So hörte ich es einmal, das erste Abnabeln eben im Augenblick der Geburt, das ist mit Schmerzen verbunden. Und dann wenn das Kind zum ersten Mal in den Kindergarten geht und so die häusliche Atmosphäre verlässt. Und wenn es in die Schule geht, ich erinnere mich, wie da bei meiner Frau Tränen über die Wangen rollten, jedes Mal bei diesen Schritten, das sind Abnabelungsschritte. Oder gar erst, wenn ein junger Mensch das Elternhaus ganz verlässt, eine eigene Wohnung nimmt. Und dann habt ihr schon mal beobachtet bei den Hochzeiten, bei den Trauungen, da laufen auch noch mal ein paar Tränchen, weil das ist noch mal ein Abnabel. Und natürlich das Schlimmste in diesem Fall ist, wenn Eltern Kinder hergeben müssen, dann wäre es noch mal ein viel schwereres Abnabeln, wenn sie sie begraben müssten. Aber dieses Loslassen muss sein. Und wir haben da in der Bibel ein wunderbares Beispiel bei Hannah, der Frau im Alten Testament, die ihren jungen Samuel schon im zarten Alter von vielleicht 5, 6, 7, 8 Jahren losließ, ihn hergab, ihn abgab an den Herrn. Und ich glaube, das ist für uns, die wir Christus kennen und mit ihm leben, das Wichtigste abgeben, dass wir die Kinder an ihn abgeben. Schon eigentlich vor der Geburt, aber auch dann immer wieder im Lauf ihres Lebens an ihn abgeben und sagen, Herr, er gehört dir und nicht mir. Wenn dieses Loslassen nicht geschieht, dann ist eine zu starke Mutterbindung da. Es kann auch mal eine Vaterbindung sein, aber meistens ist es die Mutterbindung. Und dann kann das bedeuten, dass dieser Mann nie zu einer Ehebeziehung fähig wird. Ich glaube, bei einem ganzen Teil der männlichen Junggesellen, die auf dieser Erde rumlaufen, liegt der eigentliche Grund für ihr Nicht-Verheiratet-Sein an diesem Punkt, dass sie sich nicht von der Mutter gelöst haben. Und wenn das zu spät erfolgt, dann ist einfach dann der Zug auch abgefahren im Blick auf Heiraten. Also wollen wir uns das gut merken. Der erste Baustein schon für eine glückliche Ehe liegt im Verlassen oder von der anderen Seite her gesehen im Loslassen. Andernfalls sind erhebliche Probleme vorprogrammiert, vor allem dann, wenn das junge Ehepaar mit Eltern oder Schwiegereltern im selben Haus wohnen sollte. Das ist dann eine besondere Situation. Schauen wir uns den zweiten Grundstein an. Anhängen. Ich gehe einfach hier am Text entlang und nehme die Verben, die Tätigkeitswörter heraus. Verlassen, anhängen. Auch im Vers 31. Paulus schreibt, und er zitiert das Alte Testament, die ersten Seiten der Bibel. Deswegen wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Da zitiert er aus dem Schöpfungsbericht aus 1. Mose 2, Vers 24, wo dieses Wort als grundlegendes Wort für die Ehe in der ganzen Bibel formuliert ist. Schon auf der zweiten Seite der Bibel, wenn wir so wollen. Ein Mann wird Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Einige haben das schon mal gehört, aber ich muss es hier nochmal sagen. Hier steht im Hebräischen ursprünglich das Wort, dass der Mann mit der Frau zusammengelötet wird. Das steht wirklich da. Mann und Frau werden zusammengelötet. Löten war die denkbar festeste Verbindung des Altertums. Schweißen kannte man noch nicht, aber löten kannte man. Und dieses Wort steht da. Wir würden heute sagen, sie werden zusammengeschweißt, untrennbar zusammengeschweißt. Das, sagt Gott, das geschieht, wenn ein Mann Vater und Mutter verlassen hat und dann mit einer Frau sich untrennbar verbindet, eine neue Keimzelle der Gesellschaft bildet, Ehe, aus der dann Familie werden kann. Und dieses Wort, zusammengelötet werden, diese denkbar festeste Verbindung, die spricht von einer öffentlich-rechtlichen Eheschließung. Man kann sich nicht irgendwo auf einer stillen Berghütte ein einsames Ja-Wort geben und sagen, jetzt sind wir auf die denkbar festeste Art zusammengelötet. Das ist nämlich gar nicht so fest. Dieses Wort, das keiner gehört hat, ohne Zeugen, das kann auch sehr schnell wieder zurückgenommen werden. Nein, die denkbar festeste Verbindung ist eine öffentlich-rechtliche Eheschließung. Und das gibt es in jeder Kultur auf diesem Erdboden. Können wir hinfahren, wo wir wollen. Öffentlich-rechtliche Eheschließung. In Afrika, da gibt es kein Standesamt, Da laufen die Leute zum Dorfhäuptling, der ruft dreimal Hula Hula und dann sind die zwei verheiratet. Aber das ist öffentlich-rechtliche Eheschließung. Wir haben ein Standesamt, da geschieht das. Vom Standesamt steht nichts in der Bibel, aber es steht da, dass die beiden untrennbar verbunden werden und das bedeutet öffentlich-rechtliche Eheschließung. Walter Mehl erzählt auf einer Vortragskassette von einem Stamm in Afrika, der eine ganz seltsame Sitte hatte der Eheschließung. Wenn da zwei verliebt waren und wollten heiraten, dann ging der junge Mann in das Haus der Braut und die Braut hat für ihn ein Essen gekocht. Und wenn er das überlebt hat, nein, wenn er das gegessen hat, dann ist er durchs Dorf gelaufen und hat überall gerufen, meine Frau hat für mich ein Essen gekocht. Und dann wussten alle, jetzt sind die zwei verheiratet. Öffentlich, rechtlich. Ja, dann wussten nämlich alle, jetzt gehören die zwei zusammen und da kann kein Dritter mehr dazwischen. Die zwei sind verheiratet. In allen Kulturen, bei den Eskimos in Australien, öffentlich-rechtliche Eheschließung. Nur im zivilisierten Westeuropa, in der westlichen Welt, da will man das jetzt in unserem Jahrhundert langsam aber sicher abschaffen. Ehe, von der Bibel her, heißt lebenslange treue Bindung zwischen Mann und Frau. Lebenslange treue Bindung zwischen Mann und Frau. Und wenn wir fragen, wo beginnt eine Ehe, dann haben wir hier die Antwort, nicht im Augenblick des Verliebens, auch nicht mit dem ersten Kuss, nicht im Augenblick der gegenseitigen Liebeserklärung oder mit einem stillen Treueversprechen oder, wie viele meinen, mit dem ersten Geschlechtsverkehr. Nein, Sie sehen, wo das Kreuz ist, vor dem Standesamt. Das ist in unserer Kultur öffentlich-rechtliche Eheschließung. Dass ein christliches Ehepaar auch in der Gemeinde, in der es beheimatet ist, noch getraut werden möchte und mit der Gemeinde um den Segen Gottes bitten möchte für den Weg. Das ist eine selbstverständliche Sache, das ist eine Zugabe, das ist die Sahne auf den Kuchen. Aber die Eheschließung geschieht vor dem Standesamt. Das ist öffentlich-rechtlich. Und daraus ergibt sich eine Konsequenz. Wenn wir Ehe so verstehen, wie sie die Bibel definiert als lebenslange treue Bindung zwischen Mann und Frau, dann hat das eine Konsequenz für mich, vielleicht auch für dich. Das heißt für mich persönlich, Scheidung kommt überhaupt nicht in die Tüte. Das gibt's gar nicht in meinem Vokabular und auch nicht in meinem Denken. Scheidung kommt nicht in Frage, von mir her, kommt nicht in Frage. Und ich weiß, dass meine Frau genauso denkt. Scheidung haben wir ausgestrichen aus unserem Denk- und Sprachbereich. Das heißt, es gibt nur die Flucht nach vorne. Das ist sehr wichtig, wenn ein Ehepaar mal diese Grundentscheidung trifft und sagt, es kommen irgendwann Probleme, aber dass dann nicht bei jedem Problem, was auftritt, oh, naja, man hat ja einen Ausweg, Scheidungsrichter. Nein, Scheidung kommt nicht in Frage. Wir wollen die Probleme lösen, wir wollen sie angehen, wir wollen die Flucht nach vorne praktizieren, nicht zurück. Das ist die Konsequenz, die wir daraus gezogen haben. Das hört sich vielleicht jetzt leicht an, das muss aber auch errungen sein, ja, das muss durchbuchstabiert werden. Und ich möchte es einfach als Ermutigung sagen an Sie alle, euch alle, das auch so zu verinnerlichen und zu sagen, Scheidung kommt für uns nicht in Frage. Wir wollen zusammen alt werden. Unbedingt. Ja, wenn Gott uns das schenkt. Zweiter Grundstein, anhängen, angelötet werden. Denkbar festeste Verbindung im Altertum. Dritter Grundstein, ein Fleisch werden. Deswegen wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die beiden werden ein Fleisch werden. Zwei verschiedene Persönlichkeiten bleiben, aber doch eine Einheit werden. Das ist der Prozess der Ehe. zwei verschiedene Persönlichkeiten, zwei verschiedene Charaktere, zwei verschiedene Geschlechter und viele andere Verschiedenheiten, aber doch eine Einheit, sein und immer mehr werden. Das ist Ehe, das ist ein Geheimnis. Und ein sichtbarer Ausdruck dieser Verschmelzung von Mann und Frau ist dann, wenn Gott Kinder schenkt, wenn Kinder aus dieser Verbindung hervorgehen dürfen. Das ist im buchstäblichen Sinn ein Fleisch. Da sind die Gene zweier verschiedener Menschen zusammengeflossen und da ist ein Mensch raus geworden, der dem Vater ähnlich sieht und der Mutter ähnlich sieht, der Verhaltensweisen des Vaters und der Mutter hat und so weiter. Und man sieht sogar die Großeltern. Gar nicht so wenig. Ja, ein Fleisch heißt zusammengeschmolzen sein und doch zwei verschiedene Persönlichkeiten bleiben, aber immer mehr eins werden. Im Denken, im Fühlen, im Streben, in den Lebenszielen, immer mehr eins werden. Und bei älteren Ehepaaren habe ich sogar beobachtet, und ich glaube, dass das keine Einbildung ist, dass sie sogar bis in die Physiognomie, bis in die Gesichtsausdrücke ähnlich werden. Bei älteren Ehepaaren, die eine harmonische Ehe führen, kann man es hin und wieder sehen, dass sogar die Gesichtszüge sich langsam angleichen. Ich muss hier an der Stelle auch von der Sexualität sprechen. Wenn es hier heißt, ein Fleisch werden, dann findet das eben auch darin seinen Ausdruck, dass Mann und Frau zusammenkommen als Ehepaar vor den Augen Gottes und unter Umständen sogar mit Gebet und so ein Fleisch werden in dieser Form. Das gehört unbedingt mit zu einer Ehe, das hat Gott gewollt, darum hat er uns als Mann und Frau geschaffen. Gott hat ein volles Ja zur Geschlechtlichkeit, aber er schützt sie durch die Ehe. Er möchte nicht, dass das vor der Ehe und nicht außerhalb der Ehe praktiziert wird, sondern in die Ehe, da gehört es hin, das ist eine positive Kraft, die die Partner auch immer wieder zusammenzieht. Es gibt auch Tendenzen in einer Ehe, die auseinandertreiben, aber das ist eine positive Kraft, die zusammenzieht. Natürlich nicht alleine das, ja, das wäre zu wenig, wenn die Ehepartner nur noch von Sexualität zusammengezogen werden. Das will ich hier nicht sagen. Eigentlich hätten wir bei dieser Aussage alle schon stutzig werden müssen. Und vielleicht ist auch jemand stutzig geworden. Wir haben gelesen und gehört, deswegen wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Warum wird das vom Mann gesagt? Das ist doch rätselhaft. In allen Kulturen ist es doch vielmehr so, dass die Frau ihr Elternhaus, ihre Sippe, ihren guten Namen hinter sich lässt und zu dem Mann hinübergeht. Warum steht es hier umgekehrt, dass der Mann Vater und Mutter verlassen wird? Die Antwort finden wir meines Erachtens im nächsten Vers. Paulus schreibt, dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Gott hatte auf den ersten Blättern der Bibel schon Jesus Christus im Auge. Das ist eigentlich der Mann, der sich losreißt vom Vaterhaus, der es nicht aushält in der himmlischen Herrlichkeit, der sozusagen Vater und Mutter verlässt, in Anführungsstrichen, Vater verlässt und in einer unwahrscheinlich großen Liebe zu uns herunterkommt auf diese Erde. Er war es doch, der seine Braut, seine Gemeinde gesucht hat. Der erste Adam aus der Urgeschichte der Bibel, von den ersten Blättern, wird also für Paulus zu einem prophetischen Hinweis auf Jesus Christus, der seinen Vater verließ und hinging, um die Gemeinde zu suchen, weil er sie geliebt hat, weil er sich selbst für sie dahingegeben hat. Und das gilt für jeden von uns. Und dieser Jesus Christus-Stil soll die Ehe von Christen prägen. Das sehen wir im nächsten Grundstein, den wir anschauen wollen. Vierter Grundstein, lieben, verlassen, anhängen, ein Fleisch werden. Viertens, lieben. Wir lesen noch einmal Vers 25. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Wenn wir einen Blick in die Geschichte werfen, so werden wir etwas Interessantes feststellen. Nirgendwo gibt es in der alten Welt, in der Antike, eine Stelle, wo Männer ermahnt werden, ihre Frauen zu lieben. Es gibt viele Stellen, wo Frauen ermahnt werden, wie sie sich ihren Männern gegenüber verhalten sollen, aber in der ganzen antiken Literatur gibt es keine einzige Stelle, wo Männer ermahnt werden, ihre Frauen zu lieben. Wir meinen, dieser Text hier, der passe nicht so richtig in unsere Zeit heute. Ich glaube, der hat noch nie in irgendeine Zeit gepasst. Auch in der Zeit des Apostels Paulus war dieser Text eine echte Provokation. Ihr Männer liebt eure Frauen. Aber das Wort Provokation bedeutet wörtlich, dass man nach vorne gerufen wird, herausgefordert wird zu etwas Neuem. Und genau das tut der Apostel hier. Er fordert uns heraus. Aber weil wir gerade bei der Geschichte sind, will ich hier noch einen kleinen Einschub machen und ein paar Entwicklungen kurz skizzieren. Ich tue es nach Siegfried Kettling, der das so aufgezeigt hat, über die Geschichte der Ehe. Ehe wurde nicht immer so verstanden, wie wir es heute verstehen. In der alten Welt gab es zunächst die Vielehe, die Polygamie. Ein Mann hatte mehrere Frauen gleichzeitig. Das gab es auch im Volk Israel. Abraham hatte 2 Frauen, Jakob hatte 4 Frauen, David hatte mindestens 6 Frauen und Salomo hatte mehr als 1000 Frauen gleichzeitig. Am Ausgang der Antike, im Ausgang der Römerzeit, so im 5. Jahrhundert nach Christus, wurde erst allmählich die Einehe zur Regel. Man hatte immer nur einen Mann und eine Frau. Aber die Ehe war in dieser Zeit wie ein Vertrag und man konnte diese Ehe gleich wieder auflösen. Und dann kam eben der nächste Mann oder die nächste Frau dran. So etwas nennt man eine sukzessive Vielehe. Es war nicht eine Vielehe, wo man die Frauen gleichzeitig hatte oder die Männer, sondern sukzessiv heißt nacheinander. Man hatte eben mehrere Partner nacheinander. Es kam durchaus vor, dass sich reiche Männer 4, 5, 6 und mehrmals scheiden ließen, um eine neue Frau sich anzueignen. Ich denke, auch in unserer Zeit heute haben wir weitgehend noch diese sukzessive Vielehe. Das gibt's auch heute noch. Es gibt zum Beispiel ganz wenig prominente Leute, bei denen man nicht sagen muss, es ist seine oder ihre 2., 3., 4., 5. Ehe. Liz Taylor, wie oft ist sie inzwischen verheiratet, ja. Das ist sukzessive Vielehe. Es gibt aber zum Glück auch noch ein paar leuchtende Beispiele von der anderen Art. Es gibt auch noch prominente Leute, die wirklich in der ersten Ehe stehen und glücklich verheiratet sind und das auch bekennen. Wenn wir Bilanz ziehen, müssen wir nüchtern feststellen, auch in unserer Zeit haben wir eigentlich diese Prägung, sukzessive Vielehe, eine nach der anderen oder einer nach dem anderen. Aber unsere heutige Ehelandschaft ist noch von einer zweiten Sicht her mitgeprägt worden und die kommt aus der Romantik. Die Romantik war so eine Zeit in Kunst und Literatur von 1800 bis 1830 etwa. Damals entwickelte man ein merkwürdiges Bild vom Menschen. Jeder Mensch sei wie eine Halbkugel, eben nur halb. Und jeder müsste nun die zweite, genau passende Halbkugel finden, damit daraus ein harmonisches Ganzes wird. Wer sie nicht findet, ist quasi nur ein halber Mensch. Aber selig der Mensch, der die zweite wirklich passende Halbkugel findet. Das heißt, in der Romantik erwartete man von der Ehe geradezu die Seligkeit. Wenn man so eine richtig entsprechende Halbkugel gefunden hat, Das ist das Glück überhaupt auf Erden. Und ich fürchte, von dieser Sicht ist auch in unserer Gesellschaft heute noch etwas übrig geblieben. Die Berufswelt und Gesellschaft wird heute von vielen dermaßen stressig und kalt empfunden, dass viele Zeitgenossen sagen, das eigentliche Leben, das findet in der Freizeit statt. Da lebe ich erst richtig, in meiner Freizeit und vor allen Dingen in der intimen, erotischen Beziehung mit dem Menschen, den ich liebe. Da lebe ich wirklich. Das heißt, man sucht sein Heil in einer Liebesbeziehung, in einem Menschen letztlich. Aber wenn sich dann herausstellt, dass der Prinz und die Märchenfee doch nur kleinkarierte, fehlerhafte, egoistische Menschen sind, dann wird sehr schnell die merkwürdige Folgerung gezogen: Ich muss mich getäuscht haben, ich habe offenbar doch nicht die richtig passende Halbkugel gefunden, wir müssen uns trennen und ich muss weitersuchen. Irgendwo gibt's ja doch die Kugel, die noch besser zu mir passt, und jetzt mache ich mich auf die Suche nach der. So oder ähnlich läuft es unbewusst bei vielen Menschen ab. Sie suchen den idealen Partner, dem sie auf allen Gebieten, viele meinen vor allen Dingen auf sexuellem Gebiet, absolut zusammenpassen, und nach dem sucht man. Darf ich hier an dieser Stelle von der Bibel her etwas Wichtiges anfügen? Wenn Menschen heiraten, auch wenn es Christen sind, dann sind das nicht ideale Partner, die eine ideale Ehe führen können, sondern es sind Sünder, die von der Vergebung leben. Ein großer Unterschied. Sünder, die von der Vergebung leben, auch in der Ehe. Wer die Ehe überschätzt, der wird früher oder später daran zerbrechen. Früher oder später. Auf die Dauer kann kein Mensch einen anderen wirklich zutiefst befriedigen. Damit überfordern wir den Partner. Deshalb müssen wir als Eheleute ein gemeinsames Thema und ein gemeinsames Ziel haben, das größer ist als wir und unsere Beziehung, nämlich die Beziehung zu Jesus Christus, die Beziehung zu Gott. Die christliche Ehe ist eine Dreiecksbeziehung im guten Sinn: Mann, Frau, Christus. In einem Dreieck. Das ist etwas, was viel, viel tiefer geht und weiter, als wenn man nur auf der horizontalen Ebene bleibt. Und das wichtigste Stichwort einer Ehe ist und bleibt das Wort Vergebung. Es kommt gar nicht darauf an, wer das letzte Wort hat, sondern wer das erste Wort der Vergebung hat, der Vergebungsbereitschaft. Darauf kommt es an. Das heißt auch lieben, den anderen vergeben. Wir sehen also, die Bibel zeichnet ein ganz anderes Bild von Liebe, als es unsere Gesellschaft tut. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat. Das wird uns als Vorbild gegeben, als Maßstab, als Orientierung gegeben, wie der Christus die Gemeinde geliebt hat. Echte Liebe ist willentliche Liebe. In den meisten Köpfen geistert so eine Vorstellung, Liebe ist Gefühlssache. Liebe ist ein romantisches Gefühl, das hat man so, das verwechselt man mit Verliebtsein. Und wenn das nicht mehr da ist, dann muss man auseinanderlaufen. Nein, Liebe ist eine willentliche Liebe. Echte Liebe ist willentlich und sie ist hingebend. Walter Nietzsche hat einmal gesagt in seinem sehr guten Ehebuch: Lieben heißt, die wahren Bedürfnisse des anderen erforschen und stillen suchen. Nicht die Bedürfnisse, die ich meine, die er hat, sondern seine wahren Bedürfnisse. Wenn mir daran liegt, die kennenzulernen, die zu erforschen und sie dann stillen suchen, das ist wahre Liebe. Und das ist mit Hingabe verbunden, mit Einsatz. Ich habe schon mal gesagt, vor der Hochzeit versprechen viele Männer, ihren Angebeteten die Sterne vom Himmel zu holen, und nachher sind sie zu faul, den Sprudel aus dem Keller zu holen. Das ist keine echte Liebe. Das ist nicht gemeint. Jedenfalls keine echte biblische Liebe. Ernst Mayr hat einmal die Kennzeichen echter Liebe hier auf dieser Folie zusammengefasst. Echte Liebe ist aufopfernd. Sie fragt, was ist das Beste für meinen Partner? Zieht's? Soll man zumachen? Gut. Sie fragt, was ist das Beste für meinen Partner? Wie kann ich ihm helfen? Wie kann ich ihn fördern? Echte Liebe erzeugt Respekt und Achtung. Echte Liebe ist nicht nur körperliche Anziehung, das verwechseln viele, mit Erotik. Sie unterscheidet zwischen der Person und dem Körper, in dem die Person lebt. Wie oft wurde in dieser Welt schon zu einem Menschen gesagt, ich liebe dich, aber der andere meinte nur den Körper und nicht die Person. Echte Liebe wächst auch ohne ständige körperliche Berührung. Erotische Liebe hingegen ist auf ständige körperliche Berührung angewiesen und mehr. Echte Liebe versucht, eine Beziehung aufzubauen. Echte Liebe übernimmt Verantwortung für die andere Person. Echte Liebe kann warten. Jakob diente 7 Jahre um Rahel. Echte Liebe ist eine Verpflichtung, eine Bindung fürs ganze Leben. Echte Liebe ist eine geistliche Gemeinschaft. Echte Liebe ist auch ein Abbild der Liebe Christi. Wir sehen, echte Liebe, davon spricht die Bibel. Ein wesentlicher Grundstein einer glücklichen Ehe, wenn Männer das Anliegen haben, das Herzensanliegen haben, ihre Frauen so zu lieben. Nicht in Perfektion, nicht in Vollkommenheit. Das wissen auch die Frauen, dass wir Männer das nie so können, wie Christus uns geliebt hat. Aber wenn sie das Anliegen sehen, wenn sie sehen, der Mann möchte wirklich lieben, Opfer bringen, hingeben, dann sind sie schon sehr zufrieden. Ein 5. Grundstein für eine glückliche Ehe sehe ich hier im Text genannt in dem Wort nähren, Vers 29. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es, wie auch der Christus die Gemeinde. Was machen wir mit unserem eigenen Körper? Wir nähren ihn und wir pflegen ihn. Das ist für uns selbstverständlich. Das muss man uns nicht groß sagen. Das ist uns angeboren und das tun wir ganz selbstverständlich, automatisch. Und hier sagt der Apostel Paulus, so wie wir mit unserem eigenen Körper umgehen, wie wir ihn nähren und pflegen, so sollen wir unseren Partner, so sollen wir Männer vor allen Dingen, unsere Frauen nähren und pflegen. Darum das Stichwort nähren. Nähren vollzieht sich in 3 Bereichen. Nähren heißt Nahrung geben. Im physischen Bereich, im Sinne von ernähren. Wir Männer sind, wenn wir gesundheitlich dazu in der Lage sind, auch einen Arbeitsplatz haben, sind wir verpflichtet, unsere Frauen, unsere Familie zu ernähren. Das, denke ich, leuchtet uns allen ein. Aber auch im seelischen Bereich nähren, da wird es schon schwieriger. Nähren im seelischen Bereich heißt liebevoll kommunizieren, die Seele öffnen für den anderen, ihn Anteil nehmen lassen, Anteil geben an dem, was da innen drin vorgeht. Es gibt ja ganz verschiedene Stufen von Kommunikation. Es gibt so die oberste Stufe, dass man so sagt, guten Morgen und ist die Zeitung schon da und wann musst du heute zum Arzt und wann kommen die Kinder und so weiter. Das ist so die alleroberste Stufe der Kommunikation, die nur so das normale Zusammenleben funktionieren lässt. Das ist damit noch nicht gemeint, das ist kein Nähren. Sondern es geht weiter, es darf tiefer gehen, wenn ich wirklich mich öffne, wenn ich sage, wie es mir geht, was ich denke, was ich fühle, was ich empfinde, was ich vermisse, was ich mir wünsche. Das heißt Kommunikation, das heißt tiefere Kommunikation, Öffnen der Seele. Und da tun wir Männer uns ja ein bisschen schwerer als die Frauen. Meine Frau, die versucht manchmal ganz liebevoll, mir da zu helfen und fragt dann, na Wilfried, wie geht's denn deiner Seele? Und wenn sie so fragt, dann weiß ich, jetzt will sie mal ein bisschen tiefer gehen im Blick auf Kommunikation. Und wenn ich in der richtigen Verfassung bin, dann kommt dann auch mal was mehr von der unteren Seelenschicht. Seelisch nähren heißt, die Frau ist darauf angelegt, sie wartet darauf. Das ist eines ihrer tiefsten Bedürfnisse, was wir Männer nicht unbedingt haben. Uns genügt oft so diese oberste Schicht der Kommunikation und uns genügt es oft, wenn unser lieber Partner nur um uns ist, wenn er einfach da ist und wir so zusammen sind in einem Raum, sind wir schon zufrieden. Aber das ist für eine Frau zu wenig. Sie möchte, dass wir wirklich uns öffnen und auch Anteil geben an dem Innenleben. Und wir Männer haben alle ein Innenleben, es liegt nur ein bisschen tiefer verborgen, wie bei den meisten Frauen. Und dann schließt Nähren auch ein geistlich Nähren. Wir Männer haben auch die Verantwortung, vor allen Dingen dann natürlich, wenn beide Ehepartner gläubig sind, wenn beide Ehepartner sich als Christen verstehen, uns mit unseren Frauen auszutauschen über das Wort Gottes, über dem, was uns da wichtig wird, was wir entdecken in der Bibel, was wir mit unserem Herrn erleben, in der persönlichen Beziehung zu Jesus und mit unseren Frauen zu beten. Und auch das ist ein ganz, ganz tiefer Wunsch vieler Frauen, vieler gläubiger Frauen an ihren Mann, dass er doch mit ihnen regelmäßig beten möchte. Und auch da tun wir Männer uns wieder viel schwerer als unsere Frauen in der Regel. Aber auch da heißt es, uns überwinden. Und wenn wir Lieben so praktizieren, wie Walter Nietzsche sagt, die wahren Bedürfnisse unseres Partners erforschen und stillen suchen. Und wenn unsere Frauen das sagen, das ist ihr Wunsch, das ist ihr Bedürfnis nach gemeinsamem Gebet, dann sollten wir wenigstens ihnen zuliebe das praktizieren. Es wäre noch besser, wenn wir es auch uns zuliebe und dem Herrn zuliebe tun. Denn in 1. Petrus 3, Vers 7 steht an Eheleute geschrieben, euer gemeinsames Gebet darf nicht gehindert werden. Durch gar nichts. Darf nicht gehindert werden. Ihr Eheleute, betet ihr regelmäßig miteinander? Eine ganz wichtige Sache. Regelmäßiges, möglichst tägliches Gebet. Silvia und ich, wir haben es uns schon von Anfang unserer Beziehung, ja schon vor der Ehe, eigentlich zur Regel gemacht, dass das gemeinsame Gebet unseren Tag wie eine Klammer umschließen soll. Dass wir morgens zusammen beten und dass wir abends zusammen beten. Es gibt mal Ausnahmen, aber die Regel soll sein, dass das gemeinsame Gebet den Tag umschließt. Fünfter Grundstein, nähren. Wir Männer, wir sollen so, wie wir selbstverständlich unseren eigenen Leib nähren, unsere Frau nähren, im buchstäblichen, physischen, seelischen und geistlichen Sinn. Sechster, vorletzter Grundstein, pflegen. Hier steht, er nährt und pflegt es, wie auch der Christus die Gemeinde. Wie man ein Auto pflegen kann, wissen wir Männer. Aber wie pflegt man seine Frau? Ich habe einmal ein gravierendes Beispiel dafür kennengelernt, wie ein Mann seine Frau nicht gepflegt hat. Die Frau kannte ich auch, die ganze Familie. Und er erzählte mir, dass seine Frau in den ersten 5 Ehejahren 4 Kinder zur Welt gebracht hatte, dass sie in dieser Zeit das Haus vergrößert hatten und weil der eine Verdienst dafür nicht ausreichte, musste noch jede freie Minute in landwirtschaftlichen Nebenerwerb gesteckt werden. Das Ergebnis war, dass die Frau in die psychiatrische Klinik musste und mir unter Tränen erzählte, dass sie aus dieser Zeit einen Knacks fürs Leben davongetragen hatte, von dem sie sich nie wieder erholt hatte. Das heißt nicht pflegen. Hier fehlte also mit Sicherheit das Pflegen, wahrscheinlich aber auch das Lieben und das Nähren. Pflegen meint gewiss nicht nur den körperlichen Bereich. Es ist wichtig, dass wir Männer unsere Frauen vor Überforderung schützen. Das meint auch den emotional-geistlichen Bereich. Die Beziehung zwischen Mann und Frau ist sowas Zartes, sowas Zerbrechliches. Da muss gepflegt werden. Da muss investiert werden. Wir Männer investieren sehr gerne in Immobilien und in Wertpapiere und wo wir nicht überall investieren. Aber wir sollten auch in unsere Ehen investieren. Wir Männer fallen, glaube ich, immer wieder in denselben Denkfehler. Wir meinen, wenn wir mal die Eheschließung unter Dach und Fach haben, so sichergestellt, ja, die läuft mir nicht mehr weg, dann ist alles klar, bis dass der Tod uns scheidet. So geht es aber nicht. Ehe muss gepflegt werden. Eine Frau wartet auf ein liebes Wort, eine liebe schriftliche Anerkennung oder Ermutigung, kann auch mündlich sein, oder mal eine Liebeserklärung immer wieder, ein paar Blümchen zwischendurch und vielleicht ab und zu mal eine schöne Überraschung. Darauf wartet die Frau. Pflegen heißt etwas investieren, Wertschätzung ausdrücken. Ich muss gestehen, das musste ich erst lernen und da bin ich noch lange nicht da, wo ich sein soll. Wertschätzung ausdrücken lernen. Wirklich sagen, was einem der Partner bedeutet. Auf diese Weise wird das Feuer der romantischen Liebe am Brennen gehalten, wie Eberhard Mühlern einmal sagte. Das Feuer der romantischen Liebe, das muss am Brennen gehalten werden, da muss nachgelegt werden. Das brennt nicht ein für allemal, wie der brennende Dornbusch, ja, sondern da muss nachgeholfen werden, investiert werden. Jemand hat mal einen Satz gesagt, der mich sehr nachdenklich gemacht hat. Die Liebe kommt oft unbemerkt, aber man spürt deutlich, wenn sie geht. Aber sie soll nicht gehen. Sie soll bleiben und deswegen muss investiert werden. Und darum sollen wir Männer nicht vergessen, das schöne Bild, Frauen sind wie Orchideen, zart, empfindsam und dankbar bei guter Pflege. Ihr Männer, pflegt eure Frauen, nähren und pflegen. Und bei guter Pflege blühen sie und sind sehr, sehr dankbar. Das sieht man, wenn eine Frau gepflegt wird. Das sieht man ganz gewiss. Siebter und letzter Grundstein, sich unterstellen. Vers 22. Vielleicht hat der eine oder andere schon gedacht, na, kommt nichts von Unterordnung heute Abend? Doch, es kommt, aber zum Schluss, an der richtigen Stelle, Vers 22, sich unterstellen, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi, die Frauen den eigenen Männern als dem Herrn. Das Wort unterordnen, das gefällt uns ja nicht so. Das kommt eigentlich auch aus der Militärsprache. Und das Wort, das hier im Griechischen steht, wird tatsächlich in zwei ganz verschiedenen Bereichen gebraucht. Es kommt in der Militärsprache vor, da meint es das hierarchische Unterordnen unter Vorgesetzte. Aber dieses Bild passt nicht für die Ehe. Der Mann ist nicht der Vorgesetzte der Frau in diesem Sinn. Aber Hypotasso hat noch eine andere Bedeutung im zivilen Bereich und da meint es sich unterstellen. Sich unterstellen. Das Wort kann man aber auch anders betonen. Man kann sagen, sich unterstellen. Man kann auch sagen, sich unterstellen. wenn wir uns mal vorstellen, so einen schrecklichen Wolkenbruch, so ein richtiger Hagelschauer. Welche Frau möchte sich da nicht gerne unter einen aufgespannten Schirm stellen, sich unterstellen, unter irgendeinen Schutz? Und das liegt auch in dem Wort Hypotasso, sich unterstellen, Schutz suchen. Und eine Frau ist so geschaffen, dass sie sich gerne unterstellt, dass sie Schutz sucht, dass sie Geborgenheit sucht beim Mann. Das muss man ihr nicht einreden. Das hat ihr niemand eingeredet. Das liegt in der Natur der Frau. Sie sucht Schutz. Sie möchte sich gerne unterstellen bei einem Mann, der ihr das gewährt. Und ich glaube, in dieser Welt gibt es Wolkenbrüche und Hagelschauer grad genug. Wenn wir Männer nur etwas von dieser bergenden Wärme ausstrahlen, wenn wir ein schützendes Dach zu bilden verstehen, dann stellt sich eine Frau da wohl sehr gerne unter. Sich unterstellen, mal so betonen, steckt mit in diesem Wort, ist nicht verbogen, ist eine der beiden Wortbedeutungen, sich unterstellen. Warum nenne ich diesen Punkt nun erst an siebter Stelle? Glaubt ihr wirklich, dass es einer Frau schwerfällt, sich ihrem Mann zu unterstellen oder sich unterzustellen, wenn sie von ihm geliebt, genährt und gepflegt wird? Und ich sage nochmal, das muss nicht in Perfektion sein. Jede Frau weiß, dass wir Männer nicht so lieben können, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Aber wenn wir nur etwas von dieser Bereitschaft und Gesinnung erkennen lassen, dann ist die Frau schon zufrieden, das genügt schon. Sieht man das bei uns? Wenn nicht, dann lasst uns Buße tun. Dann lasst uns an unsere Brust schlagen und umdenken und umsinnen und umkehren an diesem Punkt. Ihr Männer, liebe Brüder, was ich hier sage, ist mir sehr, sehr wichtig. Bei uns Ehemännern liegt die Hauptverantwortung für eine glückliche Ehe. Davon bin ich fest überzeugt. Die Hauptverantwortung liegt bei uns Ehemännern. Von den sieben Grundsteinen, die ich eben aufgezählt habe, die der Apostel Paulus genannt hat, hier in diesem Abschnitt, haben wir die meisten zu legen. Lieben, nähren, pflegen, wertschätzen, Wertschätzung ausdrücken, investieren, opfern, hingeben, bereit sein zu sterben. Nicht gleich im physischen Sinn. Es gibt genug Gelegenheiten, wo wir im kleinen, übertragenen Sinn unserem Ego sterben können, indem wir unsere Frau lieben. So wie Christus es für uns tat. Bist du dazu bereit? Wenn ja, wird sich deine Frau dir gerne unterstellen und sich gerne bei dir unterstellen. Und es wird ihr leicht fallen, dich zu ehren. Aber ich möchte hier an dem Punkt nochmal ganz persönlich werden und sagen, ich glaube, dass es in einer Ehe hier nicht ohne einen gewissen Zerbruch beim Mann abgeht. Da muss bei uns stolzen Männern etwas zerbrechen. Eben wie ich sagte, der Stolz und der Egoismus. Wir sind von Natur so, jeder von uns. Und ich glaube, da muss ein Zerbruch kommen. Und erst dann sind wir bereit zu sagen, ja, ich habe eine Frau, die Gott mir gegeben hat und ich habe sie aus Liebe geheiratet und ich möchte ihr treu sein und ich möchte an der Ehe arbeiten, ich möchte investieren, ich möchte bereit sein. Unsere Ehe soll schöner werden, sie soll wachsen. Wir wollen nicht stehen bleiben, wo wir jetzt stehen und uns so gerade eben durchschlagen. Und dass wir Männer erkennen, dafür liegt die Hauptverantwortung ganz gewiss bei uns. Ich will nicht sagen, dass die Frau keine Verantwortung hat, aber ich glaube, wir sind die, die zuerst investieren müssen und dann kommt alles doppelt und dreifach zurück, wenn wir bereit sind zu investieren. Und ich bete in letzter Zeit oft am Morgen, Herr Jesus, hilf mir heute, meine Silvia so zu lieben, wie du deine Gemeinde geliebt hast. Ich aus mir kann es nicht. Ich dachte früher mal, naja, Ehe, so schwer kann das nicht sein, das kriegst du schon hin. Da krempelst du die Ärmel auf und das mit ein bisschen Anstrengung geht es bestimmt, ein ordentlicher Ehemann zu sein. Diesen Gedanken musste ich ad acta legen. Das geht so einfach nicht. Und ich glaube, da ist ein Zerbruch nötig, dass wir mal ganz ehrlich vor dem Herrn werden, vor Gott werden und sagen, Herr, ich kann von mir aus kein guter Ehemann sein, ich bin es nicht. Aber du kannst einen aus mir machen, in deinem Sinn, wenn deine Liebe, die du bewiesen hast am Kreuz, wenn die auch in meinem Herzen Raum hat, dann können wir wirklich so lieben und dann wird es wirklich zurückkommen zu uns. Wir können uns selber keinen besseren Gefallen tun. Was nützt uns eine Frau, die wie ein triefendes Dach ist, ja, wie in den Sprüchen steht, und den ganzen Tag nörgelt und uns immer das Leben schwer macht? Davon haben wir auch nichts. Aber wenn wir investieren, dann wird es in positiver Weise zurückkommen. Ich muss zum Schluss kommen mit einem Wort von Martin Luther. Martin Luther hat einmal gesagt, wenn ich eine Frau treffe, die schöner ist als meine Käthe oder klüger oder attraktiver oder irgendetwas, die mehr zu bieten hat als meine Käthe, dann will ich sagen, eins hat sie nicht, nämlich den Schmuck, dass Gott die Käthe mir gegeben hat und mich der Käthe, das hat sie nicht. Das hat nur eine, das hat nur die Käthe. Darum halte fest an deiner Käthe. Und du, Käthe, halte fest an deinem Martin oder wie er immer heißt, ja. Und arbeitet zusammen an eurer Ehe und investiert in eure Ehe und geht den Weg, der hier in Epheser 5 beschrieben ist. Ich glaube, in der ganzen Weltliteratur gibt es keinen Text, der so konzentriert, so gut und so hilfreich, so praktisch Bausteine für eine glückliche Ehe zeigt wie diesen Abschnitt. Ich habe noch keinen gefunden. Dann wird eure Ehe und unsere immer harmonischer werden und vielleicht auch ein leuchtendes Zeugnis in unserer immer dunkler werdenden Welt. Und an anderer Stelle sagte Luther einmal, man muss an seine Ehe glauben. Kann man falsch verstehen, den Satz. Kann man auch richtig verstehen. Natürlich sollen wir zuerst an Gott glauben und an Jesus Christus, aber wir sollen auch an unsere Ehe glauben. Das meine ich damit, als ich am Anfang sagte, es gibt nur die Flucht nach vorne. Wir gehören zusammen und wir glauben an unsere Ehe. Und wenn es auch Probleme gibt, es gibt Phasen, da gehen Ehepaare durch Krisen hindurch, ganz verschiedene Krisen, wie es auch immer sein mag. Aber wir glauben an unsere Ehe. Wir glauben daran, dass Gott treu ist. Und auf ihn haben wir sie gebaut und so wollen wir weiter vorwärts gehen. Wenn du aber diesen Glauben nicht mehr hast, dann möchte ich Mut machen, nimm seelsorgerliche Hilfe in Anspruch. Bitte sei nicht so stolz. Gerade auch wir Männer sind an dem Punkt unheimlich stolz. Hat bei mir auch lang gedauert, bis ich eines Tages bereit war, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und danach ging es in einem Bereich unserer Ehe sichtbar vorwärts, nachdem ich bereit gewesen war, da Hilfe in Anspruch zu nehmen, bei einem Dritten. Und ich glaube, hier sind Ehepaare, die bereit sind, auch zum Gespräch, nicht unbedingt heute Abend, aber irgendwann mal, wenn man sich da trifft. Vielleicht sind aber auch Einzelne hier unter uns heute Abend, die ehrlichen Herzen sagen müssen, wenn ich das so höre, 7 Grundsteine einer glücklichen Ehe, da muss ich sagen, ich habe ja von Anfang an alles falsch gemacht, was man nur falsch machen konnte. Ich habe ja von Anfang an die Weichen falsch gestellt. Das ganze Gebiet von Partnerwahl, Sexualität, Ehe und Familie, das war nie unter Gottes Regie. Das war alles nach eigenem Gutdünken und Maßstäben und so weiter. Aber ich habe verstanden, dass Christus Fundament und Mittelpunkt meiner Ehe sein muss. Aber wie kann er das sein, wenn er noch gar nicht in meinem Leben ist? Darum möchte ich zum Schluss noch eine kurze Geschichte von Werner Bergengrün erzählen, die mich sehr, sehr betroffen hat, als ich sie hörte. In einem norwegischen Fischerdorf hatte eine junge Fischersfrau während der langen Abwesenheit ihres Mannes die Ehe gebrochen. und sollte nun nach dem geltenden Gesetz ihres Landes vom Felsen herabgestürzt werden ins Meer. Der betrogene Ehemann kam gerade an dem Tag von der See zurück, als am nächsten Tag das Urteil vollstreckt werden sollte. Und er versuchte, das Dorfgericht umzustimmen, aber man blieb dabei, deine Frau hat die Ehe gebrochen, es ist öffentlich bekannt, sie ist auf frischer Tat ertappt, sie wird morgen vom Felsen gestürzt. Am nächsten Morgen versammelte sich das ganze Dorf bei Sonnenaufgang am Felsen. Die Frau war angebunden, sie stand am Rand des Felsens, es wurde nochmal das Urteil verlesen und dann bekam sie einen Stoß und wurde vom Felsen hinabgestürzt. Aber der erwartete Aufschrei blieb aus. Warum? Der betrogene Ehemann hatte in der Nacht alle verfügbaren Fischernetze zusammengeknüpft und unten unterhalb des Felsens über die Bucht gespannt. Und die Frau wurde aufgefangen in den Netzen. Unter Lebensgefahr hatte ihr Mann die Netze gespannt. Und diese Geschichte ist sehr, sehr wichtig, wenn wir sie mit dem vergleichen, was Jesus Christus für uns getan hat. Wenn wir versagt haben, wenn wir Gottes Gebote übertreten haben, wenn wir schuldig geworden sind, auch auf dem Gebiet, das wir heute Abend besprochen haben, so dürfen wir doch eins wissen. Jesus Christus hat das Netz gespannt. Und es muss keiner von uns jetzt vom Felsen gestürzt werden und zerschellen, sondern das Netz ist gespannt. Und das Netz heißt Kreuz von Golgatha, wo er an unserer Stelle für alle unsere Schuld und Sünde mit seinem Leben bezahlt hat. Er hat uns so geliebt, dass er sich für uns dahingegeben hat. Das Netz ist gespannt. Und wenn du weißt, auch an dem Gebiet und anderen, du bist schuldig, du brauchst Vergebung, dann ist die Botschaft, die Vergebung ist da. Menschen können nicht vergeben, aber Jesus Christus kann und will vergeben alle Schuld, alles Versagen unseres Lebens. Und ein Neuanfang ist möglich, zuerst im Leben mit ihm und dann auch in einer Ehe, wo vielleicht vieles nicht glücklich gelaufen ist. Und so möchte ich mit dieser Ermutigung nun wirklich schließen. Tucholsky hat mal gesagt, dass ein guter Redner seine Rede mindestens dreimal schließen muss. Das ist aber jetzt das dritte Mal. Ich möchte Mut machen dazu, dass wir mit unserem Leben ins Reine kommen bei dem Herrn und dass auch unsere Ehen so werden, wie er sie gedacht hat. Er hat alles dafür getan. Wir dürfen nur nicht zu stolz sein, dass wir sagen, nein, danke, für mich nicht. Wenn wir das wollen, dann ist das Angebot für uns da.